Radhe Radhe, Jai Radhe, Jai Sri Radhe. Oh, Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna. Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna. Oh, Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jai Sri Radhe. Oh, Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe. Jai Radhe, Jai Sri Radhe. Jayagiri Govardhan, Jayagiri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Sri Radhe. So, Hare Krishna. Jetzt möchte ich gerne eine kleine Vorlesung geben zur Einstimmung in das Jamashtami-Ereignis, sage ich einmal. Ich Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Bevor ich beginnen kann, Nitai Gunamani, sei doch mal so gut, mir den ersten Kanto des Bhagavatams zu bringen, aufgeschlagen auf das 6. Kapitel, Text 36, also 1, 6, 36. Das müsste da sein, oder? Oder sonst fragt doch Damodar Priya, unsere Buchagentin. Damodar Priya, wir haben es nicht, oder? Damodar Priya 1636, ne? Namo Vishnu Padaya
Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Sami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Satarine Jai Sri Krishna Jaitana Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shivash Adi Govakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Morgen ist Jamashtami, der heilige Erscheinungstag von Sri Krishna. Und am Abend davor wird in den Tempeln meistens eine Adivas-Zeremonie ausgeübt. Eine Adivas-Zeremonie ist eine kleine Zeremonie, wo der Geburtstagsgast oder das Geburtstagskind am Abend davor begrüßt und willkommen geheißen wird. Eine Adivas-Zeremonie beinhaltet meistens einige Teile und will eines bezwecken, nämlich dass die Devotees, die am nächsten Tag den Erscheinungstag feiern, Krishna in ihrem Herzen sein Erscheinen spüren können im Herzen. Es ist also eine wichtige Zeremonie, wo man einfach Krishna im Herzen begrüßt und Krishna im Herzen zum Erscheinen bringt. Nun, das ist eine interessante Arrangierung. Wie soll Krishna im Herzen erscheinen? Krishna ist Gott. Krishna, so sagt die Katha Upanishad, kann nicht erreicht werden von jemandem, der viele Vorlesungen gibt oder von jemandem, der einen sehr starken Intellekt hat, mit dem er unglaublich weit denken kann. Nein, Krishna kann nicht einmal von einem gelehrten Devoti erreicht werden. Krishna kann nur erreicht werden, wenn er selber aus seinem eigenen Wunsch den Impetus spürt, sich zu offenbaren. Und Krishna macht das eigentlich nur im Falle einer ergebenen Seele. Die ergebene Seele kann also irgendwie damit rechnen, dass sich Krishna ihm offenbart. Aber ein Devotee, der große Gelehrsamkeit besitzt und keine Ergebenheit im Herzen, kann damit nicht rechnen, dass sich Krishna ihm offenbart. Selbst ein großer intelligenter Mensch wie Peter Pühler kann nicht damit rechnen, dass Krishna sich ihm offenbart, wenn Peter nicht ergeben wäre. Aber er ist zum Glück eine ergebene Seele. Und deswegen. Nun, am Jamashtami-Tag versuchen wir, ergebene Seelen zu werden. Und wir versuchen, dass wir an diesem Tag Krishna in unserem Herzen erscheint. Deswegen diese Einstimmung und diese einstimmenden Worte, sodass wir lernen können, wie wir die Qualifikation erlangen können, morgen Krishna auf dem Thron unseres gereinigten Herzens zu empfangen. Es gibt einen Schlucker im 11. Kanto, der sagt, wie man wieder die Devotee am besten sich Krishna ergibt. Und ihr werdet sehr überrascht sein, was man da tut, um Krishna im Herzen als ergebene Seele zu empfangen. Es heißt dort, Shravanam Kirtanam Dhyanam Hare Adbhuta Karmanaha Janma Kama Gunananam Cha Tat Arte Kila Cheshtitam. Ich sage es zuerst mal in Englisch. One should hear, glorify and meditate about the wonderful transcendental activities of the Lord. One should specifically, that means in particular, become absorbed in the appearance, activities, qualities and holy names of the Supreme Personality of Godhead. Also in Deutsch ungefähr, man sollte über die wunderbaren transzendentalen Aktivitäten des Herrn hören. Man sollte diese Aktivitäten verherrlichen und darüber meditieren. Man sollte ganz spezifisch absorbiert werden, das heißt vertieft werden in Gedanken, in das Erscheinen, die Tätigkeiten und auch die Eigenschaften und Holy Names, also heiligen Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Heute am Adivastag wollen wir versuchen, ein bisschen vertieft zu werden in Krishna. Letztendlich sollten wir versuchen, unser Bewusstsein blau einzufärben. Das heißt, in Gedanken so sehr in Krishna versenkt sein, dass wir nur noch Krishna sehen in unserem Leben. Es wird über Krishnas lieben Devotee Uddhava gesagt, dass er, wenn Krishna nicht anwesend war in der Stadt Dwaraka, völlig matt, müde und abgeschlagen war. Was er dann tat, war, er setzte über die Insel, in der Krishna und seine mit in 16.000 108 Palästen lebte, herübersetzte aufs Festland und dann den Raivata-Berg erklomm. Nur da fand er Trost und konnte die Abwesenheit Krishnas ertragen. Wisst ihr, was sein Gedanke dabei war? Am Raivata-Berg sammelten sich an der Spitze oft Regenwolken, die eine blauschwarze Färbung hatte. Und wenn er diese blauschwarz gefärbten Regenwolken sah, diese Regenwolken gab es gestern auch über Erfurt in der ehemaligen DDR. Wenn er diese Regenwolken sah, wurde er da dermaßen stark an Krishna erinnert, dass er voller Ekstase seine demütigen Ehrbietungen in Richtung dieser Krishna-Regenwolken machte. Gestern, als wir bei Erfurt diese Regenwolken sahen, musste ich mich daran erinnern und habe ganz stark und schwer einpredigen müssen auf unseren Fahrer. Gerate ich jetzt nicht in Ekstase? Aber der Fahrer schaute mich nur Fragen an und sagte, keine Sorge, ich bin noch nicht so weit. Hare Krishna. So ein Devotee, der sehr vertieft ist in Krishna, wird alles in Bezug auf Krishna sehen und deswegen Krishna auch überall sehen. Wenn der jetzt zum Beispiel durch dieses Fenster gucken würde, wo Peter Pühler in einem blauen Gewand sitzt, würde er gleich zweimal in Ekstase fallen. Erstmal wegen dem gut ausgewählten Hemd von Peter und zweitens wegen dem blauen Himmel. Er würde so weit und so stark an Krishna erinnert werden. Aber wenn man noch nicht so vertieft ist, noch nicht so versunken ist in Krishna, ist es absolut wichtig. Es ist sogar das Wichtigste, was man tun kann, während man dieses Leben in einem physischen Körper lebt. Sich zu vertiefen in Shravanam und Kirtanam, das heißt hören über Krishna und Lobpreisen über Krishna. Und deswegen ist Jamashtami, der heilige Festtag morgen, ein wichtiger Tag in unserem Leben. Es ist ein Tag, an dem wir uns versenken wollen in Krishna. Ein Tag, in dem wir untergehen wollen im heiligen Namen. Ich habe vor einiger Zeit einen Brief aus Indien bekommen von meinem sehr lieben Freund, der nur chantet von morgens bis abends. Und der hat seinen Brief unterschrieben: Ich trinke immer noch im Nektar des heiligen Namens. Fand ich eine schöne. Still drowning in the ocean of the holy name. Fand ich ein schönes Kürzel, ne? Statt zu schreiben mit besten Wünschen oder mach weiter so oder bleib der Sonne treu. Ein Kürzel so zum Abschluss eines Briefes über versunken sein in Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, der in diesem Kali Yuga der Avatar ist über das Verbreiten von transzendentaler Liebe zu Gott, hatte einmal ein Dichtwerk, was ich euch heute in Auszügen vortragen möchte, gelobt. Dieses Buch ist ganz, ganz kurz und short und tief, wurde von Srila Gunaraj Khan verfasst, einem Bewohner von Kulinagram. Und es ist ein Buch über ekstatische Liebe. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu dieses Buch in die Hand bekam, fing er schon als er noch bei der glücksverheißenden Anrufung war, in Ekstase zu zittern. Er sprang auf und er fiel zu Boden, wobei er den Ganzen nicht mehr zu halten war, nicht einmal von Hunderten von Leuten. Und er hatte gesagt, aufgrund dieses einen Verses, was ich gerade gelesen habe, bin ich für immer den Nachfahren von Gunaraj Kam zu Dank verpflichtet. Tatsächlich bin ich zu ihrem Eigentum geworden. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz über ein bisschen einen Auszug aus diesem Buch vorlesen, als Einstimmung auf den morgigen Tag. Ist natürlich für alle von uns ein äußerst wichtiges Anliegen, dass wir morgen in den richtigen Festivalstimmung kommen. Ich habe oft Devotees gesehen, die nach Goloka Dham kamen und nicht in die richtige Stimmung kamen, weil sie nicht das richtige Ziel in ihrem Besuch verfolgten, nämlich sich in Gedanken zu vertiefen an Krishna. Sie hatten das nicht vorher als Sankalpa, als feste Absicht sich vorgenommen. Ich habe auch schon ältere Devotees erlebt, die dieses Sankalpa nicht gemacht haben und deswegen nicht so viel von der Ekstase des Festivals wahrnehmen könnten. Ich möchte euch deswegen ganz herzlich bitten, während ihr jetzt über Krishna hört, aus den Lotuslippen von Gunaraj Khan, das nicht nur einfach mit abwesendem Geist zu tun, wie es verständlich ist, wenn man eine weite Reise hinter sich hat und gerade ankommt, sondern dass ihr eine kurze Bemühung macht, euch wirklich zu vertiefen, um in diesen Nektar einzutauchen und Krishna im Herzen entstehen zu lassen. Krishnere aprasyat gopa baise brindabane roga shoka bhaya kichu na jane shabakshana shabajana govinda paila janma janma krita papa sabadura haila. Diese Verse beschreiben Krishnas liebste Devotis und sie sagen, durch Krishnas Barmherzigkeit kannten seine Devotis in Vrindavan nichts von Krankheit. Sie klagten niemals und sie hatten keine Furcht. In jedem Augenblick beschützte sie Gopal. Alle karmischen Auswirkungen von vergangenen Geburten waren weit, weit weggeworfen. Hört ihr Devotis, schreibt Gunaraj Khan. Als Krishna das Alter von 12 Jahren erreichte, wurde er sehr schön. Er bezauberte alle Welten. Sein Lotusgesicht sah noch schöner aus als der Vollmond. Und seine bezaubernden Augen waren noch schneller als die Kanjana-Vögel. Wisst ihr, was Kanjana-Vögel sind? Kanjana-Vögel sind in Deutsch ungefähr das Äquivalent von Bachstelzen. Habt ihr schon mal Bachstelzen gesehen? Die sind unglaublich schnell und huschen hin und zurück, vor und rückwärts, wippen mit ihren Federn so auf und ab und sind eigentlich niemals stetig an einem Ort. Ihr könnt bei uns, zumindest vom Karuna Bhavan aus, die Bachstelzen sehen. Das ist kein Problem. Es gibt viele von ihnen dort. So Krishnas Augen werden mit diesen schnell hin und her flickernden oder huschenden Vögeln verglichen. Warum schaut Krishna denn so schnell hin und her? Weil er jeden Devoti in der Welt anschaut. Und es gibt viele von denen, die sich auch schnell bewegen. So was, Krishna. Nun, bei einem gewöhnlichen Menschen würde das seltsam erscheinen. Ich kenne einen Devotee, der hat keinen steten Blick, sondern sein Blick huscht immer so. Das ist eine besondere homöopathisch bedingte Sonderbarkeit im Blick. Ne? Und man fragt sich, mein Junge, kannst du nicht mal stillhalten mit dem Blick? Aber das geht nicht, wenn man diesen Huschblick hat. Ne? Es gibt so einen Huschblick. Aber bei Krishna ist das, was in dieser Welt ein Defekt ist, etwas, was die Ekstase der Devotis als spezielle Besonderheit steigert in großem Maße. Ne? Das ist transzentale Ebene. Übrigens, während ich hier so schön lecture, habe ich ganz vergessen, Ram Gopal. Eine kleine Überraschung muss vorbei. Du hast Ram Gopal hat einen Defekt im Ohr. Ja. So. Krishna, wie sah er aus? Nun, er trug eine Faunfeder auf seinem gewellten Haar. Und er trug Ohrringe aus Rubinen und Diamanten. Auf seiner Brust ruhte eine Blumengirlande mit vielen Farben. Und an seinen Händen gab es goldene Ringe und Armreifen. An seinen Füßen gab es Fußglöckchen. Und auf seinem wunderschönen Kopf trug er eine Krone. Er war von ganz vielen Jungen begleitet. Er, der der Meister der Universen ist, hat seine Zeit damit verbracht, die Kälber zu beschützen. Sein Körper war geschmückt mit einem gelben Dhoti und einer Girlande aus Blumengirlanden. Er war wie eine Monsunwolke, die begleitet war von Lichtblitzen. Sein Gesicht war so leuchtend wie ein Spiegel mit Juwelen. Und wisst ihr eins? Gunnar Rajkan beschreibt es so. Wisst ihr? Weißt du? Die Schweißtröpfchen auf seiner Stirn sahen aus wie eine glänzende Anreihung von Sternen. Wenn die jungen Mädchen Krishna sahen, konnten sie in ihrem Herzen nicht mehr friedlich bleiben. Und wenn sie an Krishnas Füße dachten, wurden sie von zahlreichen Wünschen wie gequält. Ihre Herzen erglühten vor Leidenschaft und ihre Furcht und auch Schüchternheit zerbrach in viele Stücke. So gaben die jungen Mädchen ihre Ehemänner auf und eilten zu Krishna. Tag und Nacht dachten diese Gopi-Mädchen an Krishna. Sie konnten nicht mehr an ihre Haushaltspflichten denken. Sie dachten, wo ist Krishna? Was soll ich machen, damit ich ihn sehen kann? Ja, es war aber wesentlich dringlicher als bei euch, dies Anliegen. Hare Krishna. Als sie so an Krishna dachten, konnten sie ihn sehen, wie er stieg unheimlich in ihr Herz hineinging. So, das ist das Buch Krishna, Sri Krishna Vijaya. Ungefähr in Deutsch der Supersieg für Krishna. Ne? Es ist eine kurze Beschreibung von Krishna. Es gibt noch ein paar kurze Kapitel, so ungefähr so kurz wie die. Sehr, sehr einfach, wie ihr merkt, wo einige Spiele von Krishna beschrieben werden. Und ja, das Thema dieses Buches ist, wie Krishna in das Herz des Devotees kommt. Ja, die Gopis sind hier das Beispiel, die alle anderen Dinge fallen ließen und nur noch dieses eine Ziel hatten, Krishna näher zu kommen. Es wird beschrieben, dass sie manchmal ihren Haushalt verließen und einfach in die Waldeinsamkeit hineinliefen. Laut weint, Krishna, wo bist du? Wo bist du? Nur das wird beschrieben, dass Krishna dann erschien in ihrem Herzen und sie erhielt. Nur durch Krishnas Gegenwart, der sozusagen ihre Körperfunktion steuerte und ihr Leben als Haushaltsfrauen in die Hand nahm, wurden die Gopis am Leben erhalten und konnten ihre Tätigkeiten ausüben. So, das ist eigentlich ein zentrales Thema von Jamashtami, dass Krishna in unserem Herzen erscheint. Wenn du an Krishna denkst, dann wird Krishna dein Leben denken. Nochmal, wenn du wirklich vertieft an Krishna denkst, wird Krishna dein Leben denken und dein Leben ausführen mit einem Krishna-Sinn und dich am Leben halten. Krishna erscheint erst dann im Herzen, wenn der Wunsch nach ihm ein ausschließlicher geworden ist. Ein ausschließlicher in Sanskrit heißt so viel wie Ekanti Bhakti, einpünktige Bhakti, die wirklich sich ganz auf Krishna richtet und nicht woanders hingeht. Das ist sehr wichtig, wenn wir den Geist Gottes verstehen wollen. Um den Geist Gottes zu verstehen, müssen wir wissen, wann hört er unsere Gebete und hört unsere Wünsche. Er hört dann unsere Gebete und unsere Wünsche, wenn wir in unserem Leben eine Einpünktigkeit erreicht haben. Das heißt, uns wirklich ganz und gar auf ihn ausrichten. In der letzten Zeit habe ich Kritik wahrgenommen an den Gaudiya Vaishnavas, die ich morgen sehr, sehr interessant versuchen möchte zu beleuchten. Manchmal überlegen sich Menschen, ja, wann funktioniert das Vaishnavatum? Weil es funktioniert dann, wenn man es versteht, wenn man die Systematik und den Drive versteht. Die Gottgeweihten möchten Liebe zu Radha und Krishna entwickeln. Und um das zu tun, fangen sie schon mal an zu lieben. Das heißt, sich in Tätigkeiten zu beschäftigen, wo der Geist ausschließlich auf Krishna in seiner zweihändigen Form, wie er auf der Flöte spielt, gerichtet ist. Stellt euch einmal vor, euer Ehepartner kommt zu euch und sagt, du, ich liebe noch einen anderen. Und dann liebe ich eigentlich noch eine dritte Person. Und dann noch eine vierte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also ich liebe noch einen sechsten und einen siebten. Dann denke ich, mein Gott, bist du ein Mädchen, was auf der Straße von Bangkok groß geworden ist? Was ist los mit dir? Du brauchst ernsthafte psychologische Beratung, Eheberatung. So, Krishna oder Liebe zu Gott ist wirklich eine Sache von sich ausrichten, sich zu vertiefen. Seine Gedanken, die über so viele Themen huschen in dieser Welt und die von so vielen Dingen in Anspruch genommen werden, Unterhaltungsmusik, Ferienziele und zahlreiche materielle Wünsche, die aus einer falsch verstandenen Identität heraus blubbern und auf der Oberfläche unseres Geistes sprudeln, nicht? Dass wir das alles nehmen und versuchen, auf Krishna auszurichten. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen für jemanden, dessen Herz noch nicht gereinigt ist. Das ist klar. Aber deswegen sagen die Schriften, versuch so weit wie du kannst und so oft wie möglich und so viel wie möglich Krishna in dein Herz hineinzubringen. Dann wird durch das wiederholte Auftreten von Krishna Krishna gegenwärtig werden. Aber um das zu tun, ist ein auf Krishna ausgerichteter Sadhana absolut wichtig. Sonst kommen unsere alten Gedankenmuster und ziehen uns weg von Krishna in die Welt hinein. Denn unser Herr liebt diese Ausschließlichkeit, liebt diese Fixierung, liebt diesen Gedankenstrahl, der auf ihn gerichtet ist, über alles. Er spricht über seine Devotees in der Bhagavad Gita und sagt, es sind solche, die ihren Geist, ihren vielverzweigten Geist, weggenommen haben von den Objekten der Welt und auf ihn gerichtet haben. Ein gutes Beispiel ist eine Geschichte, die ich so oft erzählt habe, aber ich denke, sie ist von therapeutischer Wichtigkeit, heute erzählt zu werden. Es ist eine Unterhaltung zwischen Draupadi und Krishna. Krishna hatte Draupadi besucht, nachdem er sie so glorreich beschützt hatte. Ihr wisst, damals wurde Draupadi, als sie in ihrem Mondblut war, von den Schurken, Kauravas, in die Versammlungshalle gezerrt, um dort öffentlich entkleidet zu werden. Und das in der Mondphase, wo man als Frau so und so viel sensibler ist als sonst. Und plötzlich, Draupadi hatte sich dann an Krishna gewandt in ihrer Not. Aber Krishna war nicht erschienen. Bis zum letzten Punkt, wo also schon das Rascheln ihres Saris verriet, dass der Halt gebrochen war und es nur noch eine Bruchteil einer Sekunde war, bis der Sari auf dem Marmorfußboden lag. Dieses Rascheln schon losging. Das Rascheln der Entkleidung. Da schließlich war Krishna erschienen und hatte so viel Sari-Material aus seiner rechten Hand manifestiert, dass die Schurken ziehen konnten und ziehen konnten, so viel sie wollten. Es kam immer mehr Sari nach, bis die ganze Versammlungshalle bis zum Ersticken voll war mit Sari. So. Draupadi hatte dann Krishna gestellt ein paar Tage danach. Ja, sie hat ihn richtig gestellt, sich richtig vorgenommen, in einer Diskussion ihn zu fragen, wie ernstzunehmend denn seine Liebe war und sein Versprechen, seine Devotees zu beschützen, wenn fast die Schurken sie öffentlich gedemütigt hätten in ihrer Mondphase. Und sie sagte dann, Krishna, warum bist du in allerletzter Sekunde erschienen? Und Krishna sagte, höre mir sehr gut zu, Draupadi. Du hast Hare Krishna gesagt, als du merkst, dass du keine Chance mehr hattest. Und dann hast du dich an Bhima gewandt. Oder Bhishma, Großvater Bhishma, und gesagt, Bhishma, kannst du das Unrecht ansehen, dass eine Frau königlichen Blutes hier in der Versammlungshalle öffentlich gezwungen wird, ihre Scham zu verlieren? Ich habe gedacht, du rufst Hare Krishna, aber du wendest dich ja an Bhishma. Also soll Bhishma dir helfen. Er ist derjenige, der gefordert wird. Daraufhin sagte Draupadi, ja, aber du hättest ein bisschen später kommen können. Nein, sagte Draupadi, auch später war es nicht möglich ich bin abgelenkt, weil einige von euch immer rein und raus gehen. Ich habe schon das sechste Mal jetzt gezählt. Also, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, merke ich gerade. Krishna sagte dann, Draupadi, du hast dich nicht an mich gewandt. Du hast nur meinen Namen so gleichgültig gechantet. Du hast dann aber die anderen Könige um Hilfe gebeten. Du hast Duryodhan um Hilfe gebeten. Du hast Dhritarashtra um Hilfe gebeten. Später hast du sogar versucht, dich selber zu verteidigen, als du sahst, dass niemand dich beschützen würde. Erst ganz zum Schluss hast du deine eigenen Gedanken aufgegeben und hast die Arme gen Himmel gestreckt und hast gesagt, Krishna, bitte beschütze mich, du bist der Einzige. So diese Ausschließlichkeit ist etwas, wann Krishna erscheinen wird. Ich bin sogar der Meinung, dass Krishna genau genommen einen Plan verfolgt im Leben eines jeden, ihn letztendlich dazu zu führen, dass der Devoti sich in seinem Herzen ganz ausschließlich an Krishna wenden kann. Nicht mehr abgelenkt durch so viele andere Schutzfaktoren in dieser Welt. Nicht mehr abgelenkt durch so viele Pläne. Nicht mehr abgelenkt, sondern konzentriert. Ich habe gesehen, dass das bei vielen Devotis im Augenblick des Todes geschieht. Nicht da, wenn plötzlich nach und nach jede andere Verteidigungskompanie des Körpers schließt. Die Sinne sind nicht mehr rege, er hört nichts mehr zum Schluss, er hört bis zum Schluss sogar noch, also er fühlt nichts mehr, er schmeckt nichts mehr, der Sterbende kommt in einen Zustand der absoluten Hilflosigkeit. Und dann meistens, wenn man plötzlich merkt, dass diese Dinge, die einen sonst beschützt haben, nicht mehr zur Stelle kommen. Die Kompanie hat geschlossen, die Verteidigungskompanie und die Schutzmechanie hat geschlossen. Dann plötzlich wendet sich der Devotee so an Krishna. Wow, seine Bhakti geht so an Krishna. Und dann erscheint Krishna im Herzen. Viele Devotees, die sterben, beschreiben plötzlich, oh Krishna, wie ein rettendes Boot, das zu einem Ertrinkenden kommt. Wie eine Amrita-Medizin, die den hoffnungslos Kranken belebt. Und wie wie Tontöpfe, die mit kühlendem Rosen, also Wasser gefüllt sind, einen Verdurstenden retten. So bist du jetzt gekommen. Zu der Zeit meiner größten Not, um mich zu befreien vom irdischen Dasein. Also nur zu sagen, es geht mir nur darum, Krishna möchte, dass unser Geist absorbiert werden wird im Krishna-Bewusstsein, dass er vertieft wird. Und dazu müssen wir bereitwillig in eine Schule gehen, die uns lehrt, uns zu vertiefen. Morgen ist eine sehr fortgeschrittene Lektion der Vertiefung, für die ihr euch alle schon qualifiziert habt. Wir haben ein ganz und gar auf Krishna zentriertes Festival arrangiert, wo ihr wirklich euch in ganzen Gedanken an Krishna vertiefen könnt, ohne dabei sterben zu müssen. Das ist der Nektar des Bhakti, nicht, dass man sich vertiefen kann. Es gibt im spirituellen Leben zwei wichtige Begriffe. Anukaran, das heißt imitieren, und Anusharan, das heißt nachfolgen. Ein Imitierer oder Imitationsbhakti-Yogi, dem geht es hauptsächlich um äußere Dinge. Er möchte die Glorie eines Sadhus haben und er imitiert Hingabe nach außen, ohne eine innere Reinheit erreicht zu haben. Ich kann mich erinnern, ich war und bin zum Teil wahrscheinlich immer noch, also ich war zumindest am Anfang ein ganz schlimmer Imitationsbhakta. Ich hatte damals die Philosophie, dass es sehr gut ist, sich außerhalb der Selbstmordgesellschaft zu stellen, das heißt der materialistischen Gesellschaft. Ich hatte viel Hesse gelesen, die diese Materialisten als Kindermenschen bezeichneten, also noch nicht voll entwickelt, und hatte diese Auffassung geteilt, wie Milliarden von anderen Jugendlichen, also nichts Besonderes. Und habe dann die Devotees gesehen auf dem Bildschirm, das war von Krishna, mein erster Kontakt von Krishna mit Krishna war auf dem Bildschirm, als ich sehr, sehr traurig war wegen einem Ereignis, das ich heute nicht erwähnen möchte, weil es nicht sehr glorreich ist. Ich sah die Devotees und schaute, Mensch, die haben endlich die absolut lockere Frisur. Das war meine erste Reaktion. Und wie die gekleidet sind, locker. Damals, genauso wie man heute, wenn man immer cool, ist cool, ein Attribut, dem jeder entgegenschreibt. Damals musste man locker sein. Ne? Das war ein anderer. Also absolut locker, dachte ich so bei mir. Und hatte nur einen Wunsch, also so ein Beinkleid. Das hole ich mir ab und dann gehe ich auf den Jungfernstieg, die bevölkerte Straße von Hamburg, wo mich alle kennen. Und dann sollen die mal sehen, was ein richtiges Outfit ist. Und das war also rein äußerlich, mit sehr äußeren Motivation. Ich tat alles, um dieses Beinkleid zu bekommen, also den Dhoti, und ging dann mit diesem, sagen wir, Ansinnen auf die Straße. Es waren andere Zeiten. Heute wollen sich viele immer anpassen und auch die Votis denken daran, in einem gewissen Maße normal zu werden. Aber damals haben wir total anders gedacht. Das war überhaupt nicht in, nicht? Sondern es war eher in etwas zu tun, um zu signalisieren, wir müssen uns nach Alternativen umschauen zum Leben. So damals, war ich so ein totaler Imitationsdevotee. Schließlich hat mich ein Devotee darauf hingewiesen, es geht hier nicht um Kleidungsfragen. Es geht auch nicht um politische Statements der Gesellschaft gegenüber, also ein Ausbrecherstatement zu machen. Es geht wirklich darum, dass du ganz persönlich in deinem Herzen eine Beziehung zu Krishna aufnimmst und an der arbeitest. Und das ist eben, dann wird man ein Anusharan-Devoti. Ich habe jetzt ein Beispiel gegeben, was mir ein bisschen peinlich selber ist, aber ich dachte, bevor ich irgendwelche Devotis aufrege unter euch am Tag vor Jamashtami, tue ich lieber mich kritisieren. Es ist jedoch, es ist sehr wichtig, dass der Devoti dazu kommt, sagen wir mal, tiefer zu werden und Krishna im Herzen zu begrüßen. Nun, der einfachste Weg, um Krishna im Herz zu intronisieren, ist, dass man einen Seva tut für Krishna, für den man die Verantwortung übernimmt. Wenn du ein Seva tust, das heißt einen Dienst zu Krishna, aber nicht selber die Verantwortung übernimmst, dann kannst du es dir leisten, abwesend zu sein, während du den Dienst tust, weil du ja nicht selber verantwortlich bist. Wenn du aber ein Seva für Krishna annimmst und für diesen Seva die volle Verantwortung übernimmst, dann hat dein Geist nicht die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Ich sage das ganz bewusst zu einem Tag vor Jamashtami, weil ich denke, dass an diesem Punkt viele von uns auf einen Holzweg geraten sind, der in die Wüste des trockenen Herzens geführt hat. Wir haben etwas getan, aber nicht die Verantwortung dafür übernommen. Nicht selber gesagt, ich selber bin verantwortlich für mein spirituelles Leben. Ich bin verantwortlich dafür, dass meine 16 Runden gut gechantet werden. Ich selber nehme die Verantwortung dafür auf, dass ich dafür sorge, dass die Menschen in Kontakt mit Krishna-Bewusstsein kommen. Und zwar auf eine Weise, dass sie das Krishna-Bewusstsein wertschätzen können, durch mein eigenes Beispiel und so weiter. Ich selber bin verantwortlich. Sehr oft ist es so, dass wir in den Tempeln Menschen empfangen, die Verantwortung nicht tragen können, weil sie unverantwortlich geworden sind in der materialistischen Gesellschaft, weil ihnen alles gleichgültig geworden ist und weil sie sehr froh dann sind über die Möglichkeit, vielleicht gibt es da ja Leute, die die Verantwortung für mich tragen, für mein Leben. Oder okay, möglichst mein Guru, der trägt die Verantwortung für mich. Ich kann die Beine ausstrecken und dann geht's zurück nach Hause, und so weiter. So läuft das nicht mit spirituellem Leben. Denn spirituelles Leben beruht darauf, dass man den Geist vertieft. Nicht, dass man einfach mit dem Körper irgendetwas tut, wie es in der materialistischen Gesellschaft üblich ist. Das Wichtigste im spirituellen Leben ist der eigene Geist, der vertieft wird. Baladev Vidyabhushana gibt uns das Beispiel von einem Diener, der nur seinen Körper benutzt. Es ist der Diener des Königs, der dem König, dem schwitzenden König, mit einem Fächer Luft zufächert. Der schwitzende Monarch sitzt da und der Diener denkt, dieser blöde Typ, ich hoffe, dass ich bald zu Hause bin und Zitronensaft trinken kann. Er ist mit dem Geist nicht da. So, das geht im materiellen Leben, da kann man seine Arbeit tun, aber im spirituellen Leben geht es nicht. Da muss der Diener mit Liebe an den denken, den er verehrt. Dann funktioniert das spirituelle Leben. Und das passiert, wenn wir Verantwortung übernehmen für unser spirituelles Leben. Denn Verantwortung ist das, was den flüchtigen Geist, der immer hin und her rennt, captured. Wie sagt man captured? Einfängt. Hier bist du jetzt. Ja. Und dann ist man dabei. In dieser materiellen Welt kann es so oft vorkommen, dass wir auf dem Wege, auf unserem ganz persönlichen spirituellen Wege, unter starken Angriffen leiden. Angriffen von Lust, von Zorn, von Neid, oder wie es heutzutage ist, von dieser unglaublich schnell sich verbreitenden Oberflächlichkeit im spirituellen Leben. Nicht, dass wir stark angegriffen werden von diesen Dingen. Der Devotee sollte dann sagen, ich will nicht geplündert werden von euch Wegelagerern auf meinem Weg. Mein ganzes Leben, Geburt für Geburt, habe ich mich formen lassen von meinem aufsässigen, unkontrollierten Geist. Nein, nun sind wieder meine Feinde auf dem spirituellen Weg von mir erschienen. Aber diesmal will ich meinen Geist ganz tief, in die Hoffnung versenken, Krishnas Lotusfüße zu erreichen, auf die eine oder die andere Art und Weise. Wenn die Hitze des Materialismus zunimmt, wie es im Augenblick der Fall ist, sehr stark der Fall ist, also Kali Yuga ist ganz schön intensiv. Also ich merke das ja, wenn ich habe dieses letzte Jahr in Flughäfen gelebt und sehe da die Reklame und sehe da, wie die Menschen sich verhalten in so einem kleinen Raum. Es ist also ganz schön, Kali Yuga wird, also man kann das richtig messen dort, nicht? Also den Puls. Also wenn das so weitergeht in meinem Leben, dann nehme ich mir ein Zelt mit und Zelte in den Flughäfen, weil ich so viel fliege im Augenblick und Länder besuche und dort Seminare halte. Das schon verrückt, ja. In dieser Hitze des Materialismus müssen wir irgendwo Zuflucht finden, indem wir unseren Geist auf Krishna vertiefen. Wisst ihr, was die Schildkröten in Indien machen, wenn es heiß wird? Ram Gopal? Was machen die Schildkröten in Indien, wenn es heiß wird? Die ziehen ihren Kopf ein. Weil die haben noch eine andere Methode. Die gehen in den Schlamm herein, der noch feucht ist, und leben dann im Schlamm, bis der nächste Monsun kommt. Die graben sich da ein, um Wasser zu finden. So denke ich, ist es wichtig für uns im spirituellen Leben, uns geschickt und freudig lachend einzugraben in das Krishna-Thema. Und auf diese Art und Weise den Nektar des Krishna-Bewusstseins zu erfahren. Es gibt einen tollen Vers, wo das Leben der Yogis beschrieben ist. Die Yogis spüren auch die Störungen durch Wünsche. Genauso wie wir alle, nicht? Die von so vielen Wünschen umzingelt sind. Und die Yogis, was die dann machen, ist, die versuchen ihren Geist zu beruhigen durch Pranayama-Übungen und durch anstrengende Übungen den Geist zu kontrollieren. Nun, wenn Sie das so machen in Ihrem Leben, kommen Sie auf eine Stufe, wo der Geist tatsächlich einigermaßen beschwichtigt ist und einigermaßen ruhig ist. Aber so wie Sie den Geist nur ein bisschen unbeobachtet lassen, und das kann selbst in den besten Yogi-Kreisen passieren, sind Sie wieder da, die alten Sanskaras, die alten Eindrücke von Anhaftung ans materielle Leben, und Sie werden schlupp schon wieder rübergezogen. Nicht? Deswegen gibt es in der Geschichte der großen Yogis viele, viele Beispiele von Yogis, die auch wieder zu Fall gekommen sind sogar. Also dieser Vers hier richtet sich an diese Thematik. Es ist zwar wahr, dass man von den Störungen durch Wünsche und Lust relativ frei werden kann, wenn man sich darin übt, die Sinne durch das Yoga-System zu beherrschen, aber das reicht nicht aus, um die Seele zufriedenzustellen. Denn solche Zufriedenheit wird durch hingebungsvollen Dienst für die Persönlichkeit Gottes erfahren. Da seht ihr den Punkt, den ich eben versucht habe zu erläutern. Wenn wir Seva ausführen, Mukunda Sevaya ist hier das Sanskrit, Dienst zu Krishna, indem wir Verantwortung übernehmen für das, was wir tun, dann wird unser Geist beschwichtigt und unsere Seele zufrieden. Weil Krishna, dadurch, dass ein Devotee sich wirklich übt, darin ein bisschen vertieft in ihn zu werden und ihn mit ausschließlicher Hingabe zu verehren, sehr, sehr begeistert wird und dann kommt. Macht spirituelles Leben und Krishna-Bewusstsein nicht zu einem Zuschauersport. Ja, andere machen das. Ich schaue mir das mal von der Ferne mit moderner Reserviertheit an. Nein, lebt Krishna-Bewusstsein mit der Vertiefung des Geistes an Krishna. Und ihr werdet sehen, dass Krishna in den Lotus eures Herzens kommt und euch wirklich mit Zufriedenheit im Herzen erfüllt. In der materiellen Welt geht ein König herum. Der König heißt Furcht. Ich will mal den Furcht jetzt modern ausdrücken. Existenzielle Unsicherheit. Neben sich stehen. Out of contact sein. Nicht? Diese Bhaya sagt man in Sanskrit dazu. Und Bhaya, Furcht, geht nur weg durch Verliebtsein in Krishna. Wenn Krishna im Herzen ist, geht die Furcht weg. So, morgen möchte ich euch alle bitten, einen kleinen Versuch zu unternehmen, eine Reise zu unternehmen in den Bereich der Versunkenheit. Ihr mögt euch wundern, warum ich so energiegeladen über dieses Thema spreche. Wir machen seit einiger Zeit sogenannte Japa-Retreats. Was wir machen ist, wir gehen dann irgendwo in die Berge. Für eine Woche mieten wir uns eine Hütte in den Alpen, zum Beispiel. Und wir versuchen dann, in Krishnas heiligen Namen hereinzukommen, in das Mahamantra. Das nächste Japa-Retreat findet übrigens auf einer Mittelmeerinsel ein, unter wogenden Kiefern. Wir haben aber auch ein Hotel, also wo wir normale Räume haben. Und wir haben immer gemerkt, alle von uns, dass es ein bisschen Mühe kostet, tatsächlich zu verstehen, wie Krishna sich aus seinem heiligen Namen manifestiert und dann gegenwärtig wird im Herzen des Chantenden. Wir haben davon oft philosophisch gehört, aber das noch nicht so erfahren, diesen Krishna-Darshan im Herzen. Nur in dem Japa-Retreat bemühen wir uns, dieser Gottesverwirklichung ein bisschen näher zu kommen. Es ist natürlich Krishnas ganz und gar überlassen, ob er sich offenbaren wird oder nicht, das liegt an ihm. Aber wir haben gemerkt, dass das eine Reise ist. Eine Reise, bevor der Geist sich wirklich vertiefen kann. Und wir haben diese Reise gemacht und viel dadurch, und viele Verwirklichungen dadurch erleben dürfen. Es ist aber eine kleine Bemühung, denn der Geist will zuerst nicht. Wisst ihr, der Geist lebt in einer Komfortzone, das materielle Denken lebt in einer Komfortzone, was total herausgefordert wird durch die Thesen des Krishna-Bewusstseins. Also es ist die letztendliche Herausforderung für das Ego, ein Diener von Krishna zu werden. Das ist, was das Ego absolut nicht will. Absolut nicht. Da gibt es kein, es gibt im Ego Zweifel über viele Dinge, aber daran gibt es keinen Zweifel. Denn es ist das Instrument, dass wir uns nicht Krishna hingeben wollen. Also um Gottes Willen. Und so wie es zu diesem Punkt kommt, da wird der Anukaran-Devoti vom Anusharan-Devoti sich trennen. Da trennen sich die Wege. Natürlich, das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen in der heutigen Zeit. Wir können nicht von allen Menschen die spirituelle Reife voraussetzen oder die spirituelle Anziehung voraussetzen, sich wirklich fallen zu lassen in den Ozean des Krishna-Bewusstseins. Das geht nur, so sagen die Heiligen Schriften, für diejenigen, wo die Liebe zu Krishna im Herzen schon geboren ist. Und das sind ganz rare. Die Bhagavad Gita spricht von Prozentsätzen. Also unter ganz vielen besonderen Seelen ist es vielleicht einer, der sich für diesen Weg so entscheiden kann. Also es ist normal, dass man sich nicht Krishna hingeben will. Oder dass man Angst davor hat. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir als normale Devotees niemals etwas versuchen, was wir noch nicht können. Stellt ihr euch mal vor, der Körper von Peter Pühler, der vielleicht jetzt noch, ich würde mal schätzen, in einer Stunde 500 Meter zurücklegt. Stell dir mal vor, du würdest versuchen zu rennen, indem du in einer Stunde 180 Kilometer zurücklegst. Das würde der Körper nicht aushalten. Das würde alles spritzen und zerfallen und krachen und bersten. So können wir auch im spirituellen Leben nicht versuchen, auf eine Weise zu laufen, wie es unserer inneren Bereitschaft, unserer inneren, sagen wir mal, Konstitution und Reinheit nicht entspricht. Wir müssen also sehen, dass wir uns richtig situieren für unsere Reise in die spirituelle Welt, dass wir physisch und emotional und so weiter einigermaßen gesund sind. Aber da fängt ja dafür müssen wir auch Verantwortung tragen. Verantwortung in unserem Leben, auch für diesen Bereich. Das können wir nicht erwarten, dass uns das irgendeine Gesellschaft serviert. Unsere physische oder emotionale Zufriedenheit, da muss man selber sehen, dass man dafür auch Verantwortung übernimmt. Aber dann ist es sehr wichtig, dass wir das spirituelle Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir im Krishna-Bewusstsein zwei Bereiche auseinanderhalten müssen. Psychologische Lebenshilfe und spirituelle Ekstase. Ich habe einen Schüleranwärter, der Pfarrer ist, und der mir vor einiger Zeit geschrieben hatte, dass er als Pfarrer einmal Schwierigkeiten hatte in seiner Seelsorge. Als Seelsorger hat man immer viel mit Menschen zu tun. Und wer immer viel mit Menschen zu tun hat, muss eine innere Stabilität erreichen. Er darf nicht labil sein. Denn man wird durch die Gedanken anderer beeinflusst, wenn man nicht stark als Persönlichkeit ist. So, dieser Mensch, ich möchte seinen Namen jetzt nicht erwähnen, weil er vielleicht von der standesamtlichen Kirche Schwierigkeiten bekommen würde, ein eingeweihter Devoti zu sein. Dieser Mensch hatte eben Schwierigkeiten in seiner Seelsorge, weil er immer so ein bisschen aus dem Lot geriet, wenn er mit zu vielen Menschen in Kontakt war. Und er ging jetzt zu einem bekannten christlichen Einsiedler, der im Wald lebte und dort Bußübung machte und fastete und was immer ein Einsiedler macht, ein Eremit, sagt man auch. Und er musste lange reisen und da musste er ihn auch finden. Und schließlich kam er zum Eremiten hin und sagte, ich habe Schwierigkeiten in meinem Pastoramt. Der Eremit schaute ihn an und sagte, liebst du die Menschen? Ja oder nein? Er hatte jetzt nicht mit dieser Frage gedacht. Was hat denn Seelsorge mit Lieben, Menschenliebe zu tun? Und als er so nachdachte, sagte er, ja, eigentlich eine Menge. Eigentlich eine Menge. Sagte er, I'm sorry, ich liebe die Menschen nicht, sie gehen mir auf die Nerven. Ja, sagte dann der Eremit, dann bin ich nicht für dich zuständig. Da ist ein Psychotherapeut, ein Psychotherapeut zuständig für dich. Du musst es wieder lernen, innerlich so fest zu sein, dass du A, mit Menschen, vielen Menschen Kontakt aufnehmen und dass du auch sie lieben kannst, dass du es tust, was du tust, aus Liebe für die Menschen. Du musst dir da ein bisschen, da muss jemand mit dem Schraubenzieher an deine Psyche ran. Ich spreche über was anderes. Das Thema ist was anderes. Stellt euch das mal vor, der war Pastor. Der hatte eine lange, große Gemeinde und jetzt muss er sich vom Eremiten sagen lassen, er muss zur Psychotherapie. Ist ganz umsonst gereist. 4 Stunden umsonst gereist und dann die ganzen Kratzer auf der Haut von den Dornbüschen, die er durchquert hat. Er ist enttäuscht weggegangen. Und der Pfarrer hat mir jetzt geschrieben, hat gesagt, weißt du, das war das Wichtigste in meinem Leben. Deswegen kann ich Krishna-Bewusstsein verstehen und Krishna-Bewusstsein praktizieren. Weil ich weiß, das hat nichts, das hat einen eigenen Bereich. Das hat mit den letztendlichen Dingen der Seele zu tun, die sich an ihren höchsten Herrn wendet und sich versucht, mit Liebe an ihn zu wenden. Das ist das Höchste, was ihr habt. Ich glaube, die wenigsten von euch verstehen, was ihr macht. Das waren seine Worte. Ich möchte euch ganz herzlich bitten, für morgen diese Ausrichtung zu machen. aber benutzt auch den morgigen Tag, um die vielen Nektar, die Vodis kennenzulernen, sie zu befragen, wie geht es dir? Was hast du auf deinem spirituellen Weg erlebt? Was für Tipps kannst du mir geben aus deiner Erfahrung? Wie gehst du mit dieser Frage an? Morgen in der morgigen Vorlesung werde ich viel über Krishna erzählen und dann werde ich eine Frage stellen. Habe ich einen Fehler gemacht, dass ich ein Devotee geworden bin? Denn ich habe manchmal so gedacht in der letzten Zeit. Kommt alle und hört es. Es wird ein bisschen intensiv werden. Ja, damit bin ich ja so ein bisschen ans Ende gekommen. Die Vodis überall auf der Welt richten sich jetzt schon ein. Wenn ihr noch was Schönes lesen wollt, lest die Gebete der Devatas zu Krishna, als er sich noch im Mutterleib befindet. Denn morgen mitternachts befindet er sich nicht mehr im Mutterleib, sondern obwohl er ungeboren ist, das heißt keine Geburt hat, erscheint er trotzdem durch den Mutterleib von Mutter Devaki. Obwohl er jenseits von Raum und Zeit ist, begibt er sich in eine Gefängniszelle, wo seine eingesperrte Mutter, die eine politisch Gefangene ist, aufgehalten wird von dem Tyrannen Kamsa. Und seht dann, wie Krishna, der in dieser Notzeit erschienen ist, konzentriert euch darauf, wie er dann nach Vrindavan kam und später, als er älter wurde, zurückgegangen ist und den Tyrannen gefordert hat und ihn alleine, ohne die Unterstützung von irgendwelchen anderen zu haben, in einer Ringarena nahm und von seinem tyrannischen Wesen befreite. Krishnas Lilas werden wir morgen immer wieder hören und immer wieder preisen, aber bitte richtet euch schon innerlich darauf ein. Ich wollte euch noch wirklich begrüßen mit der Enthüllung eines raren Kunstwerkes. Also, Maike und Thomas, oder Maike, nee, Maike, du vielleicht nicht, weil du übersetzt. Thomas, komm her. Wir wollten, die haben das nämlich mitgebracht, die beiden. Dies ist ein Kunstwerk, was euch bestimmt für morgen innerlich ausgerichtet, genau. Am besten haben wir irgend so eine tolle Lampe. Nur diese hier. Ist okay. Vielleicht, dass du so den anstrahlst. Von unten oder so. Das heißt natürlich von hier an anderen Detail. Ja. Danke. Dieses Bild, liebe Devotees, Ich gebe dir das Zeichen, nicht? Alles muss mit Kultur und Ästhetik gemacht werden. Dieses Bild ist ein Bild, von dem einige sehr Devotees gesagt haben, es ist das Bild, was am meisten, oh ja, danke Murali. Sehr gut, Murali. Es ist das Bild, was am meisten das Thema unserer Bewegung irgendwie zeigt. Ist das Bild von Goni Thai, wie sie in Ekstase tanzen. Yes, du kannst es ja ein bisschen... Seht ihr vielleicht? Da tanzen Gornitai oder Nityananda und Goranga. Und während sie tanzen und die heiligen Namen chanten, regnet es den Regen der Barmherzigkeit. Dieser Regen der Barmherzigkeit, so heißt es, fällt auf die Samen der Bhakti, die im Herzen eines jeden sind, und bewässert diese Samen, sodass auch im eigenen Herzen Liebe zu Krishna entstehen kann. Ist ein ganz rares Bild. Also das hat, ich kenne wenig zur Geschichte der Maler, des Malens. Wenn ich den Maler einmal treffe, dann werde ich ihn fragen, wie er das gemalt hat und wie er das gesehen hat, vor allen Dingen im Herzen, dieses Gemälde. Wir werden es hier schon lassen. Vielleicht haben wir so ein kleines Tischlein, Gunamanida, in dem Übersetzerkabine drin. Nee. Irgendwas, wo wir das aufstellen können. Und dann könnt ihr das aus der Nähe betrachten und glücklich werden im Krishna-Bewusstsein. Shishi Gauranitai ki Gaur Premanandi Hari Hari Go Srila Prabhupada ki de Sri Krishna Jamashtami Mahotsava ki de Hare Krishna.